Haftungsausschluss. In unserem Podcast erhalten Sie allgemeine Informationen, die in keinem Fall eine individuelle ärztliche Beratung ersetzen können. Eine solche können Sie über Ihren Hausarzt bzw. Ihre Hausärztin und oder als gesetzlich Versicherte über die Servicenummer des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes der Kassenärztlichen Vereinigung 116 117 mit einer telefonischen medizinischen Einschätzung erhalten. In Notfällen steht Ihnen jederzeit der Rettungsdienst unter 112 zur Verfügung. Fragen Sie lieber einmal zu viel als einmal zu wenig nach.
Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute, wann bei Infekten in die Notaufnahme. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Und wir starten eine neue Serie. Und zwar geht es um das Thema Notaufnahme. Wann muss ich denn in die Notaufnahme mit der einen oder anderen Erkrankung? Wann reicht vielleicht der Hausarzt? Und wann kann ich mir vielleicht selbst mit ein paar Hausmittelchen helfen? Und in dieser ersten Folge geht es rund um die Erkältungserkrankungen. Erkältungen und Halsschmerzen und Husten. Was kann ich da selber tun? Was für Hausmittel gibt es? Wann ist es notwendig, den Hausarzt aufzusuchen? Und wann muss ich vielleicht sogar in eine Notaufnahme gehen? Dafür habe ich einen Gast und er klärt uns da heute wunderbar auf. Er ist Oberarzt der zentralen Notaufnahme der DRK-Klinik Berlin-Westend und sein Name ist Dr. Med. Kevin Weiß. Ja, und er wird uns heute genau erklären, wann ist es notwendig und wann ist es nicht notwendig. Und im Zweifel kommen Sie lieber mal vorbei. Also starten wir genau jetzt. Ja, herzlich willkommen bei Rezeptfrei, Herr Dr. Weiß. Ich freue mich, dass Sie mal wieder bei mir sind.
Ja, gerne. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Ja, wunderbar. Es geht heute um Erkältungskranken. Husten, Schnupfen, Halsschmerzen. Wann komme ich damit in die Rettungsstelle? Wann reicht der Hausarzt? Und wann reicht vielleicht auch einfach der Pfefferminztee?
Ja, also das ist natürlich eine gute Frage für die Zeit, die wir jetzt gerade haben. Es ist ja sehr, sehr viel wieder aktuell in der Grippe- und Erkältungssaison. Also wahrscheinlich reicht in den allermeisten Fällen sicherlich so die gängigen Hausmittelchen, die man so kennt, genau.
Was mache ich denn bei Halsschmerzen zum Beispiel?
Ja, also was Sie schon angesprochen haben, die jetzt mit dem Beispiel des Pfefferminztees zum Beispiel, ist ja eine, an sich basiert das erstmal darauf, dass man viel trinken soll. Also Flüssigkeitszufuhr ist schon mal ganz, ganz wichtig für die Schleimhäute und ja, hilft auch oft bei Halsschmerzen schon. Da ist es prinzipiell erstmal egal, was man trinkt. Mhm. Der Tee hat immer so noch eine etwas beruhigende Wirkung, weil er ein bisschen warm ist. Manchmal sind da natürlich auch ein paar sowas wie ätherische Öle oder sowas drin. Jetzt beim Pfefferminz vor allem, was dann auch ein bisschen so diese Beschwerden ein bisschen nimmt. Mhm. Aber prinzipiell ist das erstmal, also alles, was gut tut und gut schmeckt, an Flüssigkeit schon mal sinnvoll. Ja, also so Dinge, auch ein Früchtetee oder ein Kamillentee.
Aber nicht unbedingt ein Bier, oder?
Natürlich ein Bier nicht, nee. Also das sollten schon natürlich nicht alkoholische Getränke sein. Das sollte auch nicht sein, was reizend ist, sehr sauer. Ja. So eine Cola ist da auch immer nicht unbedingt ratsam. Ne?
Das verschleimt noch mehr, ne?
Verschleimt noch mehr. Und vor allem reizt das einen ohnehin schon gereizten Rachen sehr stark.
Ja.
Also das sind schon so relativ entspannte Getränke schon sinnvoll. Aber wenn man am Ende einfach nur Wasser trinken möchte oder darauf nur Lust hat, dann ist das vollkommen in Ordnung. Mhm. Die gängige, also ein Hausmittelchen, was ich allen meinen Patienten empfehle, wenn sie mit einer Erkältung bei mir mal hier landen sollten, ist die altbekannte Hühnersuppe.
Ah, ja, okay.
Da gibt es tatsächlich sogar eine wissenschaftliche Evidenz, dass das die Krankheitsdauer mitunter sogar verkürzen kann, aber vor allem die Symptomatik auch deutlich verbessern kann. Aus verschiedenen Gründen. Da ist natürlich nicht nur Flüssigkeit drin, was das ist, was ich als erstes schon sagte, was ganz wichtig ist, um die Schleimhäute feucht zu halten. Aber da sind natürlich auch durch das Salz und was man da so reinpackt, entsprechende Stoffe auch drin, die eben auch beim Benetzen der Schleimhäute sehr, sehr wichtig sind. Alleine das Natriumchlorid und sowas alles, das haben wir auch alles in den im Speichel und in unseren Flüssigkeiten mit drinnen. Mhm. Ansonsten auch das Gemüse oder wenn man dann eben auch Fleisch isst, das Hühnerfleisch hat einen gewissen Effekt auf durch die Eiweißzufuhr, denn auch das ist was eben viel verbraucht wird bei so einem Infekt und das ist halt, wie gesagt, also es gibt da ich glaube, aus dem asiatischen Raum einige wissenschaftliche Untersuchungen, die gezeigt haben, dass so eine Hühnersuppe tatsächlich was sehr, sehr Gutes ist für eine Erkältung.
Okay, ja, das ist gut, schmeckt ja auch.
Das schmeckt auch und tut auch gut aus verschiedenen schon jetzt angesprochenen Gründen, würde ich mal sagen. Genau, das ist das. Ansonsten, was man noch so tun kann, empfehle ich auch fast allen, sind dann vor allem, wenn die Nase zu ist oder wenn man einen Husten hat mit so einem, hartnäckigen, manchmal auch trockenen Husten, wo man aber das Gefühl hat, da will was raus und ich krieg's nicht raus, sind die Inhalationen. Ja, das kann man probieren. Für viele Leute hilft das sehr, sehr gut.
Ja.
Da muss man nicht irgendwelche teuren Vernebelungsgeräte haben. Die sind natürlich ganz nett, ja, wenn man die zu Hause hat, aber da reicht am Ende auch ein Topf mit heißem Wasser. Da packt man einen Esslöffel Kochsalz einfach mit rein und packt sich ein Handtuch über den Kopf und für so dreimal am Tag 10 Minuten inhaliert man einfach diesen Dampf.
Okay. Ja. Wie sieht es so aus mit ätherischen Ölen, also Eukalyptus oder sowas oder? Reicht das einfach.
Also eigentlich reicht die Flüssigkeit. Mhm. Es gibt, was ich manchmal noch so empfehle, ist, dass man einen Teebeutel Kamillentee mit reinmacht, weil wir wissen, dass Kamille auch einen entzündungshemmenden Effekt hat.
Ah, okay.
Das kann man machen, das muss man nicht machen. Und wenn man aber auch auf diesen Eukalyptusgeruch, wenn man den mag, oder auch andere ätherische Öle, das kann man da auch mit reinmachen. Das schadet nichts, das hilft aber wahrscheinlich auch nicht viel.
Ja, okay.
Aber wenn das einem dazu bringt, das dreimal am Tag zu machen, dann schüttet man da gerne sowas rein.
Ja.
Aber vor allem, das Wichtigste ist, dass es ein bisschen Salz mit drin ist. Weil wenn man sich das pure, normale Leitungswasser einfach nur auf die Schleimhäute atmet, dann ist das, weil eben Salz fehlt, zieht es mitunter in die Schleimhäute ein und verschwillt dann am Ende die Nasenschleimhäute und die Atemwege eher mehr, als dass es dann hilft. Ja, und deswegen, das ist eher entscheidend, dass man wirklich ein bisschen Salz mit reinpackt.
Okay. Ist ja auch sowas Ähnliches wie Nasenduschen, ne? Das ist doch jetzt irgendwie auch so modern geworden.
Nasenduschen sind auch eine feine Sache.
Mhm.
Da gibt es auch verschiedene Dinge, die man aus der Apotheke einfach so over the counter so bekommen kann.
Mhm.
Und das ist was, das muss man individuell probieren, ob man das mag oder nicht.
Mhm.
Ich bin ein Typ, ich mag das gar nicht. Meine Frau liebt es mittlerweile.
Okay.
Unsere 3-jährige Tochter hasst es wie die Pest.
Okay.
Also, und das ist alleine schon in einer Familie schräg, aber also das sieht man ja dann schon und ist auch von jedem zu jedem unterschiedlich. Aber das kann man tatsächlich mal probieren, weil das ist mit für viele Leute so ein richtiger Gamechanger und mit diesen verstopften Nasen dann oft eine tolle Sache, das einfach frei zu bekommen und auch die Nasennebenhöhlen dann eben zu entschleimen und so. Wenn man das aushält und wenn man das gut machen kann, dann darf man das gerne so oft, wie man möchte, am Tag dann tun, weil das die Symptome wirklich auch deutlich lindern kann.
Okay. Was ist denn jetzt so mit Nasensprays, die einem so die Nase frei machen? Da sagt man ja immer, man soll die nicht so viel nehmen wegen der Abhängigkeit sozusagen.
Ja. Das
soll man nicht?
Ich bin ein großer Freund von Nasenspray, insbesondere vom Schlafengehen, weil ich bin jetzt nicht so der Mundatmer, ich glaube, dass auch das trocknet ja die Schleimhäute, vor allem in oberen Atemwegen, ganz viel aus, dass das Nasenatmen nicht gut geht. Das würde ich auf jeden Fall sagen, vor allem auch wenn man inhaliert, macht es schon Sinn, wenn die Nase zu ist, vorher Nasenspray zu benutzen. Und auch das muss man sagen, wenn man jetzt mal eine Woche lang Nasenspray 1, 2 bis 3 Mal am Tag benutzt, wird man noch nicht abhängig davon. Das sind Dinge, die wirklich, also wo man das wochenlang jeden Tag regelmäßig nimmt, wo dann wirklich dieser sogenannte Rebound-Effekt kommt, den man dann nicht anders wegbekommt. Also dass die Nasenschleimhäute mehr oder weniger mehr zuschwillen, als sie vorher waren. Das muss man schon längerfristig einnehmen. Klar, begrenzt ist sicherlich immer gut, aber wenn man das mal für so eine Phase einer Erkältung einnimmt, finde ich Nasenspray auch im Zweifel einfach nur für Kinder dosiert. Das reicht auch für die meisten Erwachsenen schon aus, vollkommen aus und ist ein gutes Mittel, um auch die Symptome besser in den Griff zu bekommen.
Das erleichtert ja auch, ne? Man fühlt sich auch irgendwie klarer im Kopf.
Ja, und natürlich, wenn die ganzen Einmündungsstellen der Nasennebenhöhlen auch dadurch frei sind, verhindert man natürlich mitunter dann eben auch Komplikationen, wie dann so bakterielle Sinusitiden, also so Nasennebenhöhlenentzündungen, wo man dann doch mal ein Antibiotikum braucht oder so.
Ja.
Und da kann man schon viel als Patientin oder Patient schon vorher tun mit diesen einfachen Hausmittelchen, um da schlimmere Dinge zu verhindern, sagen wir es mal so.
Mhm. Okay. Genau. Husten hatten wir ja auch gerade schon. Inhalieren hilft da auch?
Inhalieren hilft auch, vor allem wenn da so, wie gesagt, so das Gefühl da ist, dass da irgendwie ein Schleim ist, ein Zeher, der nicht rauskommen mag.
Mhm.
Da kann das Inhalieren eben auch das Ganze ein bisschen lösen und das leichter machen, das mit dem Abhusten. Da gibt es ja dann mitunter auch Mittelchen, die man da aus der Apotheke bekommen kann. ACC Akut ist ja so ein super Beispiel. Mhm, oder auch ja. Ambroxol, das sind so andere Dinge. Da muss man sagen, gibt es, also wenn man jetzt rein wissenschaftlich und so, wenn man das untersucht, mal guckt, da gibt es keine Evidenz, keine Beweise für, dass das in irgendeiner Art und Weise den Schleim löst. Dummer, also interessanterweise gibt es trotzdem Leute, die schwören drauf und wenn sie es nicht nehmen, geht es ihnen schlecht und mit wird es besser. Das ist was man auch, deswegen sage ich immer, probieren kann. Ja. Aber da kann man nicht drauf zählen, sagen wir es mal so.
Okay.
Ja, aber das kann auch hilfreich sein.
Da gibt es ja auch so andere Sachen, ne? So wie den Zwiebelsaft oder sowas.
Zwiebelsaft, das benutzen wir auch bei uns in der Familie, vor allem für unsere Tochter ganz gerne. Das,
schmeckt ja auch irgendwie.
Schmeckt. Ich habe das auch mal probiert, habe jetzt da nicht so einen Rieseneffekt gemerkt, aber meine Tochter, die hustet dann weniger.
Okay.
Viele unserer Freunde haben auch diese Erfahrung gemacht. Und Honig und eben Zwiebel sind ja auch beides eigentlich ganz gute, so entzündungshemmende Substanzen. Da, wenn man das so zusammenmischt, dann wird das nicht unbedingt schlechter. Das kann man auch probieren, das dürfen auch Erwachsene probieren. Wie gesagt, da sind bei diesen Hausmittelchen, stehen da keine Grenzen offen, da kann man eigentlich nichts verkehrt machen, da kann man nicht zu viel versuchen.
Ja. Okay, jetzt aber die spannende Frage, wann sollte ich zum Arzt gehen oder wann noch schlimmer in die Notaufnahme kommen?
Also zum Arzt, klar, wenn man, insbesondere wenn man berufstätig ist und merkt, das schaffe ich jetzt hier nicht, dann muss man dummerweise mal zum Hausarzt gehen, damit er einmal für eine Woche krank schreibt. Mhm. Insbesondere in Berufen, die körperlich sehr anstrengend sind, sollte man da, finde ich, großzügig mit sein.
Also Ruhe ist denn da auch hilfreich?
Absolut, ja, weil auch da möchte man natürlich bei diesen wirklich über 95% sind das ja virale Infekte und man möchte da natürlich nichts verschleppen. Da denkt man ja immer als allererstes mal an die gefürchtete Herzmuskelentzündung, die bei so viralen Infekten eine Rolle spielen kann. Das stimmt auch, vor allem wenn man eben körperlich aktiv ist, Sport treibt oder sowas, während man noch wirklich erkältet ist und deutliche Symptome, Allgemeinsymptome wie Gliederschmerzen, Fieber oder eben auch einen starken Husten hat. Dann sollte man da schon großzügig sein und sagen, komm, ich brauche jetzt hier eine körperliche Pause. Mhm. Und dann sollte man alleine deswegen mal zum Arzt gehen, damit der einen krank schreibt für ein paar Tage. Dann heißt es noch lange nicht, dass man da groß irgendwelche Medikamente braucht, weil auch dann ist erstmal die Devise mit diesen Hausmittelchen, die wir schon angesprochen hatten, erstmal zu arbeiten und gegebenenfalls auch bei so Beschwerden wie einer erhöhten Temperatur und Gliederschmerzen, da darf man natürlich auch mal ein Schmerzmittel nehmen, ja, weil das geht von alleine mitunter auch nicht unbedingt weg. Da ist es schon in Ordnung.
Also sowas wie Paracetamol oder Ibuprofen oder diese
Paracetamol ein Gramm oder mal so 400 Milligramm Ibuprofen, das kann man machen. Genau, beides Mittel, die ganz gut gegen Fieber, aber auch gegen so Allgemeinsymptome wirksam sind. Das ist absolut legitim. Da sollte man gucken, dass man auch genug nimmt. Ich habe viele so große Männer, die knapp 100 Kilo wiegen und mir sagen, Herr Doktor, wenn ich 500 Milligramm, also eine Tablette Paracetamol nehme, da passiert gar nichts. Und dann wundert mich das natürlich nicht, weil wenn man ein großer, starker Mann ist, aber auch eine normalgewichtige, normal große Frau, dann darf man da zum Beispiel auch gerne mal zwei Tabletten auf einmal nehmen. Weil mitunter reicht einfach die Dosierung dann nicht aus, um die Symptome richtig in den Griff zu bekommen. Das ist dann immer, also ganz oft ein Vorstellungsgrund bei uns aktuell in der Notaufnahme, dass gesagt wird, die Medikamente helfen nichts, aber man sieht halt auch, dass die Patienten, ist ja auch erstmal gar nicht schlecht, vorsichtig sind mit Medikamenten, aber bei solchen Sachen manchmal auch zu vorsichtig sind und dann rasch die Flinte ins Korn werfen und sagen, okay, jetzt muss ich unbedingt ins Krankenhaus, weil mir geht so schlecht, aber am Ende habe ich gar keine adäquate, für mich persönlich adäquate Therapie gemacht.
Ah, okay. Also wenn die erste Tablette nicht funktioniert, dann gerne
mal
auch die
zweite. Dann darf man auch die zweite Paracetamol kurz danach mal nach einer halben bis einer Stunde mal reinschmeißen, ohne dass man gleich Angst haben muss, dass die Leber einen Schaden kriegt. Das passiert in der Regel nicht. Wenn man nicht mehr als 3 Gramm, also 6 Tabletten davon am Tag nimmt, ist da eigentlich nicht keine Gefahr von auszugehen. Selbst das ist noch konservativ gerechnet, ja. Also
okay.
Ja.
Ah, okay.
Und ansonsten klar, wenn man irgendwie jetzt über mehrere Tage dann oder wenn man ein starkes Krankheitsgefühl hat und einen produktiven Husten, also das heißt, da kommt gelblicher, grünlicher Schleim raus bei, man hat vielleicht auch ein bisschen Schmerzen im Brustbereich. Vor allem auch so im Rücken-, Rippenbereich, sowas, dann darf man natürlich auch, dann sollte man auch mal zum Arzt gehen, auch wenn dann Fieber eine Rolle spielt, weil das kann ja natürlich dann doch auch mal eine bakterielle Komponente sein. Mhm. Ich sagte ja schon, 95% und mehr von diesen Infekten beginnen ziemlich sicher viral. Bei den wenigsten ist von Anfang an ein Bakterium das Problem. Das heißt, also bei den meisten Leuten helfen auch Antibiotika gar nicht. Aber wie gesagt, wenn dann irgendwie Fieber, eine starke Allgemeinsymptomatik und so ein produktiver Husten mit einem ordentlichen gefärbten Auswurf kommt, dann ist zumindest auch eine bakterielle Superinfektion, also eine Beteiligung, nicht unwahrscheinlich. Und dann ist auch mitunter eben eine antibiotische Therapie sinnvoll und zu erwägen. Das wäre da auch was für einen Hausarzt, bei den meisten Fällen sicher. Und dann dann wird es manchmal etwas schwierig mit der Empfehlung natürlich. Ne? Also es gibt natürlich auch junge Leute, die ziemlich krank und werden können und eine ordentliche Lungenentzündung entwickeln können, die man mal stationär behandeln muss. Die merken das in der Regel aber schon. Also die fühlen sich so platt, dass die kaum irgendwie gerade auslaufen können. Und dann darf man auch mal gerne in die Notaufnahme kommen. Ansonsten reicht sicherlich auch da in den allermeisten Fällen erstmal die Vorstellung beim Hausarzt. Denn wenn es da normal läuft, messen die ja auch die entsprechenden Vitalparameter, den Blutdruck, die Herzfrequenz, die Sauerstoffsättigung. Und wenn da was auffällig ist, bringt man die ja spätestens dann auch zu uns in die Notaufnahme. Ne?
Ja.
Wo wir dann auch mal weiter gucken können, ob dann eben noch eine Röntgen- und Diagnostik wichtig ist oder vielleicht sogar eine stationäre Aufnahme. Genau. Bei Älteren, also das wären so die Empfehlung vielleicht für die jüngeren Leute.
Ja, sagen wir's okay. Mal so. Also wenn es ganz schief läuft, könnte es sogar passieren, dass ich stationär mal bleiben muss ein paar Tage.
Absolut, genau. Also wenn man, das hatten wir dieses Jahr gar nicht mal so selten. Ich habe einige auch unter 40-Jährige oder auch unter 50-Jährige mussten wir doch auch stationär ein paar Tage aufnehmen, weil die echt fiese Lungenentzündungen entwickelt haben. Ah, okay. Und aber das ist schon eine Rarität, ja. Also das muss man schon sagen. Vor allem die jungen Leute stecken das in der Regel ganz gut weg, aber mitunter ist es doch mal sinnvoll, dann eben das Ganze zu eskalieren. Das kriegt man aber in der Regel auch beim Hausarzt relativ schnell mit, wer da wirklich krank ist und oder wer so krank ist, dass er ins Krankenhaus muss. Genau, das wäre also unabhängig davon, dass wenn man natürlich, wie gesagt, keine drei Schritte geradeaus schafft, ja, okay, und so oder eine Luftnot entwickelt, irgendwie gar nicht mehr belastbar ist mit Fieber und produktivem Auswurf, das wäre sowas, wo man auch mal sicherlich großzügig in die Rettungsstelle kommen kann. Im besten Fall sieht man, so schlimm ist es gar nicht, mit ein bisschen unterstützender Therapie und vielleicht einem Beginn von einer antibiotischen Therapie sogar schon in der Notaufnahme, ist oft dann auch dann die stationäre Aufnahme zu verhindern. Aber manchmal ist es auch sehr sinnvoll, das eben zu tun, damit eben nicht noch was Schlimmeres passiert.
Ja. Ne? Okay, jetzt haben wir ja gerade gesagt, unter 50-Jährigen. Wie sieht es denn aus mit älteren Menschen?
Da ist es mitunter doch ein bisschen schwerer, muss ich sagen, so aus der persönlichen Erfahrung. Oft sind Symptome vielleicht gar nicht mal so stark, wie man sie erwarten würde, entsprechend zum Beispiel bildgebenden Diagnostik, die man dann macht, Röntgenbilder, sonst irgendwas oder auch im Labor.
Ja.
Und dann wundert man sich, hoppla, dem Patienten geht's ja gar nicht so furchtbar schlecht, aber hat gar kein Gefühl von Luftnot, aber die Sauerstoffsättigung ist ja gar nicht mal so gut.
Ja, okay,
und so.
Okay.
Dann sitzen da die älteren Herrschaften vor einem und lächeln einen an und fragen einen, warum man denn diese Sauerstoffbrille da in der Nase hat.
Ja.
Und muss denen das erstmal erklären. Ansonsten ist das sicher, auch da muss man sagen, auch bei den älteren Leuten, in der Regel haben die virale Infekte erstmal. Mhm. Und bei so einer leichten Allgemeinsymptomatik mit ein bisschen Gliederschmerzen, mit ein bisschen Husten, ein bisschen erhöhten Temperatur bis so 38, 39 Grad, die man mit Paracetamol oder Ibuprofen vernünftig in den Griff bekommt, ist auch der Hausarzt sicherlich erstmal der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin. Ja. Wenn hier da in der Untersuchung auch was auffällt, kann man dann auch entscheiden, ist das was wir jetzt erstmal mit einer antibiotischen Tablette erstmal behandeln wollen?
Ja.
Oder sollten das sich die Kollegen vielleicht mit dem Röntgenbild zeitnah nochmal in der Notaufnahme angucken? Das wäre dann das. Aber auch hier wäre dann die Empfehlung, wenn man auch bei Angehörigen sieht, die sind ganz anders als sonst, die sind total platt, die kommen gar nicht richtig klar, haben Luftnot, Brustschmerzen, hohes Fieber. Sollte man bei den älteren Leuten schon auch großzügiger sein mit einer Vorstellung in der Notaufnahme.
Ja.
Genau. Also das, weil einfach auch die älteren Menschen, wissen wir, das nicht so gut wegstecken und mitunter nicht so große Kompensationsmechanismen haben, wie wir etwas jüngeren Leute.
Ja. Okay, also können ein bisschen vorsichtiger sein.
Vorsichtiger sein, können schneller deutlich kränker werden und landen eher mal auf der Intensivstation mit eben doch einem Problem, was mehrere Organsysteme betrifft, als jetzt jüngere Leute. Ja, okay. Und das ist dann schon was, wie bei allen Dingen, als älterer Mensch hat man da schon einfach ein höheres Risiko für.
Okay. Ja, ich glaube, da habe ich doch einiges was gelernt. Haben wir noch was vergessen, was Wichtiges zu dem Thema?
Bei Kindern vielleicht?
Oh ja.
Ja, also.
Das Kinder auch nochmal extra.
Ja, ja, bei Kindern muss man sagen, die stecken in der Regel auch ziemlich viel weg.
Ja.
Da reichen in der Regel doch auch in den allermeisten Fällen bestimmt über 90% die Hausmittelchen. Mhm. Da kommen nochmal so andere Aspekte mit rein, dass bei Kindern aufgrund von anatomischen Voraussetzungen oder also anderen Voraussetzungen als bei Erwachsenen, vor allem was die Atemwege angeht, die haben mitunter dann diese Pseudokrupp-Anfälle. Also das ist so ein bellender Husten mitunter,
okay,
der total bedrohlich wirkt auf jedes Elternteil, was das mal erleben muss.
Ja.
Aber es ist meistens gar nicht mal so bedrohlich und eher nervig für die Kinder und lässt sich oft schon mit einer Brise kalter Luft deutlich verbessern. Da ist dann ein Beruhigen und auf den Arm nehmen und trösten und mal am offenen Fenster, wenn es auch kalt ist, zu stehen, wenn so eine feuchte, kalte Luft reinkommt, das schwillt dann meistens schon ab, das reicht schon aus. Mitunter, klar, wenn sowas irgendwie aufregend ist und irgendwie, wenn man sich überfordert fühlt, dann ist sicherlich auch mal eine Vorstellung beim Kinderarzt oder bei so einer Kindernotaufnahme nicht unbedingt falsch, vor allem, wenn es das allererste Mal auftritt.
Mhm, ja.
Das muss man sagen, weil dann können auch die Kolleginnen und Kollegen da entsprechende Mittelchen mit verschreiben. Oft sind das so Cortisonzäpfchen, die auch eben dann helfen können, dass man den Eltern einfach kurz eine kleine Handhabe mitgibt, für dann, falls das mal wieder auftritt, weil wenn das einmal aufgetreten ist, kann es auch sein, dass es bei der nächsten Erkältung wieder mal sein kann. Und dann ist es wichtig, dass man den Eltern so ein paar Tools mit an die Hand gibt, dass die wissen, was sie im Notfall machen können, um eben die ganze Situation zu entspannen. Das hilft dann in den allermeisten Fällen. Und auch da gilt dann, wenn das sich eben so zum Beispiel nicht bessert, dann unbedingt innerhalb der ersten Stunde, anderthalb, dann darf man auch damit natürlich auch nochmal kommen. Ja? Und auch wenn das Kind, vor allem wenn es noch kleine Kinder sind, die noch gestillt werden oder so und ganz trinkfaul sind, gar nicht mehr so richtig, ganz schlappi wirken und so gar nicht mehr, oder auch größere Kinder, die auf einmal nicht mehr spielen, nur noch so ganz lethargisch und irgendwie apathisch in der Ecke sitzen. Das ist immer komisch bei Kindern.
Ja,
ja. Also Kinder, denen es sehr, sehr schlecht geht, die hört man in der Regel nicht unbedingt mehr. Ne? Also wenn das Kind ganz verändert ist, und vor allem sehr ruhig, sehr in sich gekehrt und ganz platt und schlapp wirkt, dann bitte auch gerne großzügig nochmal in die Notaufnahme kommen, weil dann können auch Kinder mal kränker sein, als man es vielleicht vermuten mag.
Okay, ja, und dann lieber mal einmal mehr drauf gucken.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, genau. Wie ist denn das bei Kindern eigentlich? Die kriegen ja häufig auch mal eine Mittelohrentzündung, eine Erkältung.
Ja, auch das liegt ein bisschen an den anatomischen Verhältnissen, die bei Kindern einfach noch anders sind als bei uns.
Ja.
Weil eben auch, das meinte ich gerade auch, die Schleimhäute verschwellen viel schneller.
Ja.
Alles ist ein bisschen kleiner. Auch diese Tube, also die Verbindung zwischen dem Nasenrachen und eben dem Innenohr, dem Mittelohr, das schwillt sehr schnell zu. Und da kann sich dann natürlich rasch auch eben Flüssigkeit dann drin stauen. Und das entzündet sich dann gerne mal. Und das, ja, da muss man sagen, da helfen auch in der Regel dann erstmal Nasentropfen ganz gut.
Ja, okay.
Ja, ja,
zwei.
Genau, weil dann am besten zwei Sprüher da so, also jeweils einen in so ein Nasenloch rein, das Kind dann erstmal so ein bisschen kopftief lagern, dass dann eben das Ganze auch in den Nasenrachen so ein bisschen hochläuft, damit es eben dann auch an diesen kleinen Einmündungsstellen da rankommt, ne, damit es überhaupt da auch entsprechend
funktionieren
kann. Liegt ja auch so ein bisschen. Genau, liegt da so ein bisschen oben hinten im Nasenrachen, und das kann man dann so ein bisschen unterstützen, und dann kann man das damit auch schon ganz gut verhindern. Ansonsten gibt es natürlich auch Kinder, die neigen einfach voll dazu, weil die natürlich dann auch nochmal eben individuell vielleicht nochmal engere Atemwege da irgendwo haben, beziehungsweise eben diese Verbindungen zwischen Mittelohr und Nasenrachen. Und das weiß man in der Regel relativ schnell, wenn man so zum Kind zusammenlebt.
Als Elternteil.
Das hat man dann häufiger.
Ja,
okay. Und dann muss man schauen, dass wenn das Kind sagt, ich habe Ohrenschmerzen, ich höre da nicht so gut, auf jeden Fall zum Kinderarzt gehen. Die sehen dann in der Regel schon mit ihren Untersuchungsmethoden, dass da irgendwie eine Entzündung ist, und verschreiben dann eine antibiotische Therapie. Und wenn das irgendwie nicht besser wird, beziehungsweise wenn der Kinderarzt sich Sorgen macht, dann schickt er die sowieso nochmal weiter, auch gegebenenfalls in eine Kinder-HNO, wo man selten vielleicht auch mal so ein Trommelfell mal so ein bisschen entlasten muss oder so. Aber das ist, denke ich, nichts, was so regelhaft passiert.
Ah, okay.
Ja.
Und sonst so Medikamente, man kennt ja so den Fiebersaft oder sowas.
Ja, na genau. Also da muss man sagen, also Fieber hat schon auch einen Effekt, ja. Das gilt auch für Erwachsene, aber man muss schon auch ein bisschen gucken. Also so höchstgradiges Fieber da von 40, 41 Grad, das hält auch so ein kleines Kind nicht lange aus. Das ist einfach unangenehm.
Ja.
Da können die entsprechend gewichtsadaptiert die Zäpfchen oder auch Säfte genutzt werden, damit einfach auch, da das Kind einfach Erholung hat. Ne? Und ja. Ich meine, wir wissen ja, wie es uns geht, wenn wir irgendwie hohes Fieber haben. Ja. Das ist bei so wirklich sehr hohem Fieber, Kinder kriegen ja noch deutlich höheres Fieber als Erwachsene in der Regel. Ja. Die fühlen sich dann genauso platt und sind mitunter dann, vor allem wenn es diese ganz Kleinen sind, dann so trinkfaul. Und das ist ein Risiko. Mhm. Ja, wenn die Kleinen aufhören zu trinken, die dehydrieren halt schnell. Ne? Kriegen schnell einen Wassermangel. Okay. Und das ist was man nicht forcieren sollte, ja, weil die einfach auch da wiederum weniger Reserven haben als wir Erwachsene und mitunter dann dadurch natürlich auch nochmal in der ganzen Krankheitsschwere nach oben sich entwickeln können und das ist nichts Schönes. Deswegen auch da darf man natürlich eine symptomatische Therapie und mitunter halt mit Ibuprofen oder Paracetamolsaft was tun, um das halt zu verhindern. Ja.
Okay. Aber ich lerne, trinken ist auf jeden Fall wichtig für alle.
Alles, das Allerwichtigste.
Genau.
Also wer viel trinken darf, der soll viel trinken, wenn er erkältet ist oder einen Infekt hat, egal was es ist.
Ja. Alles klar. Ja, wunderbar. Ich glaube, dann weiß man, hat man einen Überblick, wann Rettungsstelle, wann Hausarzt und wann kann man sich selber helfen. Und im Zweifelsfalle dann doch lieber in die Rettungsstelle, wenn es wirklich Zweifel gibt.
Ja, genau. Also wenn, vor allem wenn es einem sehr schlecht geht, dann ist jeder sehr, sehr willkommen bei uns.
Okay, dann danke ich Ihnen. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Weiß, dass Sie uns hier so gut aufgeklärt haben.
Gar kein Problem. Sehr gerne.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.